Herzlich willkommen zu Tee am See mit Stefan und Maria Krämer. Kontextuelle Philosophie im Alltag.
Herzlich willkommen zur neuen Folge. Macht ist weder gut noch schlecht. Wir haben lange darüber nachgedacht, was ist ein Thema, welches für die Hörer interessant ist, was es interessant wäre, darüber aufzuklären, neue Impulse zu haben. Und so entstehen die Podcasts, dass wir uns zunächst ein Thema überlegen und damit dann spazieren gehen, erzählen, wandern und halt eben schauen, was sind da für wichtige Impulse, die du brauchst. Das ist wirklich, als würden wir für eine Zeit in diesem Kontext von genau diesem Thema leben. Was auch dazu führt, dass wir uns immer viel zu sagen haben. Wir waren gestern Abend essen und es haben einige zu uns rübergeguckt, weil wir uns wirklich anderthalb Stunden über das Thema unterhalten haben. Ne? Stimme war irgendwie auffällig.
Mhm. Ja.
Und dir fallen dann einfach mehr und mehr Zusammenhänge auf und unsere Absicht ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dass dich dieser Podcast ermächtigt. Da fängt schon das Problem an, weil es eine bestimmte Person, einen kleinen Diktator mit einem komischen Schnurrbart gegeben hat, der genau diesen Begriff für sich besetzt hat, was schade ist. So, für mich war es so,
Aber wir lassen uns von solchen Leuten nicht die Worte nehmen.
Nee, im Gegenteil, wir besetzen die einfach
neu. Wir besetzen die neu.
Nee. So, denn das ist das, was wir brauchen.
Wir schaffen einen positiven Kontext für Ermächtigung.
Ja, genau. Und ermächtigt zu werden. Das fand ich, also auf jeden Fall habe ich im Zuge der letzten Woche habe ich ein Buch von der Nina Ruge gelesen, das heißt Altern wird heilbar. Das hört sich erstmal utopisch an. Sie sagt, also im Sinne, aber sie hat einen interessanten Ansatz. Und dann habe ich, manchmal sind es so Kleinigkeiten, die einen irgendwie bewegen. Und sie ist 2 Jahre älter als ich, schrieb aber, dass Personen, also die in ihrem Jahrzehnt geboren werden, dass Frauen im Schnitt 69 Jahre alt werden. Und da habe ich gedacht, das ist interessant, dann habe ich noch 3 Jahre. Und auch hier zu sehen, wir haben nicht die Macht, dem Tod aus dem Weg zu gehen. Dem stehen wir ohnmächtig gegenüber. Aber wir haben die Macht, die Zeit zu gestalten. Also leben wir in Angst vor dem Tod, oder leben wir in Liebe zum Leben? Und dann habe ich mir überlegt, ich werde nicht mehr so leben, selbst wenn es möglich ist und ich 90 werde und ich noch ein Drittel meines Lebens vor mir habe, als würde ich noch 30 Jahre leben, sondern ich werde jetzt immer so leben, als lebe ich nur noch 3 Jahre. Und wenn die um sind, dann lebe ich die nächsten 3 Jahre. So, das heißt, es ist eine Form, mir selbst die Macht zu geben, mein Leben zu gestalten. Mhm. Und nicht machtlos zu kapitulieren, weil das ist die Macht, die ich habe.
Mhm.
Ne?
Ja.
Also insofern, vielen Dank, Nina Ruge, ein interessanter Satz. Ja, dann haben wir immer mal wieder ist ein Zitat zu lesen von Charlie Chaplin, den ich übrigens sehr bewundere. Also für alle die den Film von ihm noch nicht gesehen haben, sehr sehenswert.
Ja, seine Biografie, ja.
Seine Biografie, genau. Und er hat einige Hindernisse gemeistert. Also er ist so bekannt, wurde er auch viel abgelehnt. Ne? Finde, er hatte auch Macht mit seinen Filmen.
Mhm, ja.
Und das Zitat von ihm, dem wir ambivalent gegenüberstehen, weil er dadurch leider eine negative Öffnung schafft, lautet: Macht brauchst du nur, wenn du Böses vorhast. Für alles andere reicht Liebe.
Ja, man muss dieses Zitat auch natürlich in dem Zeitzusammenhang sehen oder untersuchen, in dem es entstanden ist. Er hat ja in der Zeit auch diesen Film gedreht, Der große Diktator, diese Persiflage auf Hitler, und damit sehr viel Erfolg gehabt und eine markante Rede in dem Film gehalten. Und in diesem Zusammenhang hat er Macht interpretiert, so wie er sie damals wahrgenommen hat, nämlich als Machtmissbrauch. Ne? Also er benutzt in diesem Zitat letztendlich Macht als einen moralistischen Begriff und bewertet ihn negativ und böse, was Macht an sich nicht ist. Aber in dem Zeitgeist, der damals geherrscht hat, der bis heute sich in die Neuzeit gerettet hat, tappt er in die Mehrheitsfalle, Macht mit Machtmissbrauch zu verwechseln. Ne? Wenn man es genau nimmt, ist Macht aber kein moralischer Begriff, sondern lediglich eine neutrale Maßeinheit, in der man Produktivität misst. Also genauer gesagt, das Erzielen und Erzeugen von Ergebnissen.
Ja, und ich finde, dass er das als moralischen Begriff sieht, kann man auch daran sehen, dass er das Böse nennt und Schlecht. Das sind ja moralische Kategorien.
Ja. Wenn man es an Ergebnissen misst, an Produktivität, je mehr Ergebnisse, insbesondere je mehr finanzwirtschaftliche Ergebnisse, desto mehr Möglichkeiten für Macht. Das an sich ist an sich nicht schlecht oder böse, weil in einer Gesellschaft Produktivität erstmal das Wichtigste ist, wichtiger als alles andere, weil ohne Produktivität kein Überleben und vor allem keine Möglichkeit für Sozialität möglich ist. Ohne Produktivität keine Sozialität deshalb, weil es nichts oder nicht genug zu verteilen gibt. Eine Gesellschaft mit schwindender Produktivität läuft Gefahr, auszusterben. Macht dann als Machtmissbrauch zu interpretieren, führt zu einer bestimmten Konsequenz, die wir gleich noch untersuchen werden.
Ja, es ist ja vielleicht auch interessant, dass in Hochkulturen, die bis dato immer sehr produktiv waren, irgendwann alle an einen dekadenten Punkt gekommen sind, wo sie aufgehört haben, produktiv zu sein. Ja. Und dann sind sie auch kaputt gegangen. Ja. Also viele Hochkulturen sind ja letztendlich in sich zusammengefallen.
Ja. Sind an ihrer Dekadenz als Ausdruck von Verbrauch und Vernichtung ihrer Produktivität gescheitert.
Ja, können wir nur hoffen, dass das nicht Deutschland bevorsteht.
Ja.
So, über etwas sprechen oder sich unterhalten will, dann ist auch immer gut herauszufinden, was heißt das eigentlich? Also statt zu sagen, ja, aber ich habe das Gefühl, Macht ist irgendwie gut oder schlecht, ja, das ist erstmal nur ein Gefühl, sondern wirklich etymologisch rauszufinden, woher kommt dieses Wort?
Ja, was heißt dieses Wort überhaupt? Was wird damit gemeint?
Ja, und oft, also es wird eigentlich mit Macht, wird oft angenommen, Macht kommt von Machen.
Ja, weil das so klingt.
Das klingt so. Nur es gibt Leute, die viel machen, aber wenig Macht haben.
Ja.
Es gibt Leute, die wenig machen, aber eine große Macht ausüben. Mm,
ja.
Also insofern kann man schon mal sagen, das hat mit Machen wenig zu tun. Es kommt letztendlich von einem althochdeutschen Wort, das heißt Markt. Mit T. Ich denke, Markt mit D kennen die meisten eh nicht mehr. Für die, die es kennen, das ist damit nicht gemeint. Und Markt mit T heißt mögen im Sinne von Vermögen, etwas zu bewirken oder etwas zu können.
Ja.
Also man vermag, Ergebnisse zu produzieren. Und in diesem Vermögen ist eine Doppeldeutigkeit.
Das ist ja so spannend im Deutschen, diese Doppeldeutigkeit.
Also Vermögen ist, du kannst ein Vermögen haben und Vermögen etwas zu tun, heißt, du kannst es auch machen. Also machen heißt, du vermagst ein Vermögen aufzubauen.
Ja.
Es kommt nicht von machen, auch wenn einige Könner viel machen. Aber es hat damit letztendlich nicht viel zu tun. Es kommt wirklich von Vermögen. Und manchmal muss man für ein Vermögen Vermögen zu delegieren.
Ja. Das Spannende ist ja, Vermögen mit großem V ist eine Folge von Vermögen mit kleinem V.
Ja.
Ja. Das heißt, Macht kommt nicht von Machen, sondern von Können. Dazu noch ein Hinweis. der uns interessant vorkam. Der Begriff Vermögen gleich Können heißt im Lateinischen posse, also posse, das lateinische Wort posse heißt Können, wovon der Begriff Potenz abgeleitet ist, dem kleinen Bruder der Macht.
Das haben wir ja in einem Podcast der potente Mann und die machtvolle Frau ausführlich beschrieben, übrigens sehr hörenswert.
Ein sehr hörenswerter Podcast über die verschiedenen Arten von Potenz und ihre geschlechtliche Verteilung. Es wird nämlich angenommen, dass Potenz nur dem männlichen Geschlecht zugeschrieben wird und das ist ein fataler Irrtum. Ja, darüber haben wir diesen Podcast ausführlich aufgeklärt. Um Ergebnisse zu produzieren, brauchst du Potenz, die dir gemessen an der Menge der Ergebnisse gewisse Macht verleiht. Je mehr Ergebnisse, desto mehr Macht. Potenz befördert also die Macht und ohne Potenz keine Macht. Wenn man jedoch Potenz und Macht entwertet und ablehnt, entmachtet man sich leider selbst.
Ja, ist interessant. Das Wort entmachtet ist nicht negativ besetzt. Nee. Also sich zu entmachten, das dürfen wir, aber ermächtigen ist wieder...
Ist böse.
Böse. Ja. Übrigens auch wieder, finde ich, eine moralische oder moralistische Wertung.
Ne? Fällt immer in diese Moralkategorien.
Okay, das heißt, wenn du die Macht ablehnst oder entwertest, dann verschwindet sie nicht. Es gibt Macht in der Welt.
Ja.
Sie hat dann nur jemand anders. Das ist übrigens wie mit Geld.
Hm, ja.
Wenn du Geld verlierst, du verlierst es nicht, es hat dann nur jemand anders.
Genauso, wenn du Geld ablehnst, das heißt nicht, dass Geld dann weg ist, das hat nur jemand anderes.
Ja. Ja, das fand ich so interessant, dass vor langer Zeit mal, als ich zum Training gefahren bin, da saß ich in einem Taxi, ich glaube, das war in Stuttgart. Und da sind wir in einer Gegend vorbeigefahren, wo relativ große Häuser standen. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Da meinte er nur, er war relativ mürrisch, meinte er nur, diese Häuser kann doch keiner bezahlen. Ich habe da nichts gesagt, ich habe nur gedacht, doch, sonst würde da keiner drin wohnen. Ja,
es gibt Leute, die können das bezahlen.
Die können das bezahlen.
Ja, die waren besonders produktiv.
Ja. Okay, so wenn jetzt Macht als moralistisch abgewertet wird, als böse, dann will sie keine haben, weil niemand will, also letztendlich wollen Menschen gut sein.
Ja, Menschen wollen nicht an sich böse sein.
Nein. Ne? So nur, was dann passiert, und das ist meines Erachtens fatal, es entsteht ein Machtvakuum und irgendeiner füllt das dann.
Ja, ein Machtvakuum ist wie ein Sog dafür, dass jemand kommt und es füllt.
Und wenn es nicht, wenn die vermeintlich Guten, die Gutes bewirken wollen, Macht ablehnen, dann wird es gefüllt von denen, die nicht Gutes bewirken wollen. Und das sind leider Psychopathen, Soziopathen, Diktatoren oder sonstige, die die Macht einsetzen für egoistische Zwecke und als Ausdruck von Gier.
Ja, und das auf Kosten anderer machen.
Die es dann auch noch auf Kosten anderer machen.
Also hochgradig ungeeignet.
Also letztendlich finde ich, ja genau, letztendlich muss man sagen, Stefan, dass die vermeintlich Guten, wenn sie Macht ablehnen und als böse deklarieren, den Bösen die Macht überlassen.
Ja, die schaffen einen
die den schaffen Boden eine dafür. Macht. Ja, die schaffen eine Machtvakuum.
Ja. Ja. Das hat die Geschichte ja auch mehrfach, Gegenwart und Geschichte mehrfach gezeigt, dass dann Ungeeignete an die Macht kommen, die das missbrauchen. Und daher kommt wahrscheinlich auch Chaplins Abneigung gegen Machtmissbrauch, die er dann mit Macht verwechselt.
Ja.
Wenn man das nicht will, also wenn man diesen Zusammenhang nicht will, darf man Potenz und Macht nicht diffamieren und ablehnen, sondern sie freudig willkommen heißen und durch eigene, selbstständige Produktivität erzeugen. Also das erzeugen, worüber man jammert, dass es einem fehlt, und das selbst zu tun. Und sich selbst ermächtigen und in die Lage bringen, das zu produzieren. Dafür müsste man seine mühsam zusammengebastelte Rechtfertigungsgeschichte für Ablehnung und Verweigerung von Macht und Potenz aufgeben und die Bedingungen und den Bedingungen für Produktivität zustimmen und sie begeistert erfüllen. Was die meisten dagegen Seienden, die meisten Antis nämlich verkennen, ist, dass Produktivität geil ist.
Ja, das finde ich auch schade, dass heutzutage irgendwie der Prozess der Produktivität irgendwie finde ich, gesellschaftlich abgelehnt wird. Also nach dem Motto, ich brauche eine Work-Life-Balance. Aber wenn Work nicht Life ist, dann kommst du nie in Balance.
Nee.
Also wir haben immer gern getan, was wir getan haben. Ich hätte nicht gesagt, das ist kein Life. Das ist
nee,
doch,
uns,
ja, ist doch auch Leben.
Für uns war Produktivität die Balance.
Ja, das für uns war Produktivität die Balance.
Weil es also, Spaß machte.
Und das finde ich irgendwie schade, weil du, also wenn du irgendwie, natürlich können wir sagen, jeder sollte monatlich seine 5 oder 10.000 Euro haben, ja, und dann, also, weißt du, wieso nicht dein Leben mit Dingen verbringen, mit Tätigkeiten, wo du sagst, ja, das tue ich gerne, und sei es, dass du irgendwie deinen Garten schön gestaltest oder sei es, dass du ein Land regierst, ist ja egal, aber das ist so schade, das ist, also das, ich finde auch gerade durch die Influencer ist es gerade so, man will irgendwie nur oben stehen und Geld haben.
Ja, aber das ist langweilig.
Und dann?
Der Spaß ist ja der Flow in der Produktivität.
Ja, aber das hat übrigens, der ist ja in dem Buch Flow von dem Chick-Chick McKiley auch so, dass er sagt, den größten Flow, also so eine...
Den größten Spaß.
Den größten Spaß. Und dann, ich würde fast sagen, sowas wie... Wenn du spirituell willst, wo du wirklich im Einklang mit deinem Selbst bist, du keine Frage hast, du bist einfach nur da, den haben die Menschen, wenn sie produktiv sind.
Ja, das ist so.
Schade, dass das so abgelehnt wird, finde ich. Naja, gut, ist ein anderes Thema, aber gut.
Wenn du also Macht und Einfluss willst, produziere und biete, was gebraucht wird. Dafür müsste man herausfinden, was die Menschen brauchen, nicht was sie wollen, weil das wissen sie oft nicht. Die meisten Menschen wissen nicht, was sie wollen, sind sich aber sicher, dass sie es nicht haben.
Ja.
Was Menschen sehr dringend brauchen, ist Aufklärung über sich selbst in Bezug auf Macht und über die Funktionsweisen ihres Bewusstseins, weil sie mit ihrem Bewusstsein ihre gesamte Realität erschaffen, insbesondere ihre materielle. Und zum anderen brauchen wir Aufklärung darüber, wie das Universum funktioniert, insbesondere die Bedingungen des Universums für erfolgreiche wirtschaftliche Produktivität. Und die Bedingungen sind einfach, die kann man herausfinden.
Ja, und ich finde, selbst das herauszufinden macht Spaß.
Selbst das herausfinden macht Spaß, ja.
Ne, also einfach sich zu verwirklichen im Herausfinden der Bedingungen, genauso wie es Spaß macht, herauszufinden, die Bedingungen für eine glücklich erfüllte Partnerschaft herauszufinden.
Das ist ja auch sehr machtvoll.
Ist auch mal, ja, finde ich auch, ist auch machtvoll. Ja. Ja, also die Auflösung, der nächste Schritt wäre, Macht nicht zu verurteilen oder als böse abzuwerten, sondern dass wir, dass Menschen lernen, mit Macht umzugehen.
Ja, und sie zu erzeugen.
Ja, genauso wie, also Macht kannst du vergleichen, finde ich, mit einem Messer. Und bei Kindern ist es auch so, sie müssen lernen, mit Macht umzugehen, mit dem Messer umzugehen, und doch schneiden sie sich, selbst Erwachsene schneiden sich.
Ja.
So, aber du kannst mit einem Messer ein Brot schneiden, du kannst mit einem Messerskalpell jemanden heilen, indem du ihn operierst, du kannst ihn befreien, wenn er feststeckt, und du kannst mit einem Messer jemanden töten. Aber das Messer an sich ist weder gut noch schlecht.
Ja. Und ob ein Mensch ein Mensch das Messer benutzt, da ist das Messer nicht für verantwortlich.
Nein, dafür ist das Messer nicht verantwortlich. Ja, also das
Messer ist einfach nur da.
Das Messer ist da, und wenn diejenigen, die ein Messer ablehnen, das nicht in die Hand nehmen, dann haben es nur noch die, die mit einem Messer was Schädliches machen. Aber ich finde, wir sollten wirklich lernen, damit umzugehen. Also, dass wir auch nicht hingehen und denken, das erhöht unseren Wert, wenn wir Macht. Also wenn wir so ein Messer in der Hand haben, das heißt nur, du hast ein Messer in der Hand, mehr heißt das nicht.
Und einige glauben, ihr Wert ist höher, weil sie das Messer wegschmeißen.
Das stimmt.
Ne?
Ja,
und
das ist so.
Beides, dann fallen sie lediglich die einen auf der einen Seite und die anderen auf der anderen Seite vom Pferd. Die Kunst ist, auf dem Pferd zu reiten.
Ja, und da fällt mir auch eine Situation ein, wo ich gedacht habe, schade. Wir haben ja eine Zeit lang immer bei den Trainings, zu Anfang haben wir ja mit allen Teilnehmern zusammengesessen, bis wir festgestellt haben, das ist uns einfach in den Pausen zu viel.
Mm,
Weil dann letztendlich haben wir dann 24 Stunden gecoacht und weitergeredet.
Ja.
Also hatten wir irgendwann nur einen Tisch für uns, und irgendwann sind wir hingegangen und haben gesagt, ja, diejenigen, mit denen wir nah zusammenarbeiten, also die Trainingsmanager und so, die bitten wir mit an unseren Tisch, und wir hatten einen Trainertisch.
Ja.
Und ich weiß noch, dass irgendwann mal, da hatten wir, ich glaube aus Bremen war das, hatten wir ein Produzentenpaar, die haben dann auch bei uns am Tisch gesessen. Und wir haben dann immer, wenn die Teilnehmer kamen, gesagt, so, wir wir bitten Sie, das zu entschuldigen, aber wir wären gerne in der Pause allein. So, da hinten wären die Tische frei. Und dann meinte eine Frau, die kam dann, also die bei uns am Tisch saß, die war Managerin. Und da kam eine Teilnehmerin auf sie zu und da sagte sie, also hier kannst du nicht sitzen, das ist nur für die, die privilegiert sind.
Klasse.
Da habe ich nur gedacht, oh Gott.
Das typische Beispiel.
Ja, ich finde das ein typisches Beispiel für, wieso musst du das jetzt so raushängen lassen? Ja,
das typische Beispiel für Machtmissbrauch.
Ja, finde ich auch. Also ehrlich gesagt, da habe ich mich geschämt. Da habe ich gedacht, und dann habe ich noch gesagt, nein, ich sage, weißt du, so, wir brauchen einfach so, also ich weiß ja nicht, ob die Verständnis haben dafür, dass wir es machen oder nicht, da habe ich keinen Einfluss drauf. Aber ich muss die ja auch nicht so abwatschen.
Mm, genau.
Und deshalb habe ich gedacht, okay, Leute, ihr müsst lernen, mit Macht umzugehen, dass ihr die habt, aber nicht gegen Menschen einsetzt.
Das, ja. das ist das echt. Das ist ja die Wahl, die man
das hat. Das ist die Wahl, die du hast.
Ja. Zurück zur Produktivität, die Macht erzeugt oder mit der man Macht generiert. Leider bietet unser marodes Bildungssystem genau das nicht. Mit der Folge, dass gegenwärtig ca. 30% der 16- bis 34-Jährigen, habe ich gelesen, keinen Bildungsabschluss vorweisen können, was ich fatal finde und die das zum Teil auch nicht wollen.
Ja, du weißt, wenn du ohne Bildungsabschluss Politiker werden kannst, wieso sollst du dann noch einen Abschluss machen?
Ja, vor allen Dingen, wenn du auch Bürgergeld kassieren kannst und gar keinen Bildungsabschluss brauchst. Hä? Die Tendenz ist zudem seit Jahren steigend, stand in dem Bericht. Das heißt, wenn man das übersetzt, dass unser derzeitiges Bildungssystem 30% potenziell bedürftig Abhängige produziert. Genauer gesagt, produziert unser Bildungssystem Machtlose und Machtlosigkeit. Wahrscheinlich, und das ist jetzt so eine starke tendenziöse Vermutung, weil die Mehrheit der Bildungsverantwortlichen Macht, Potenz und Produktivität als wichtigsten Wert einer Gesellschaft kategorisch ablehnen.
Ja, der wichtigste Wert ist eher Sozialität.
Sozialität, ja, und Gleichheit. Da sitzt also die größte Aufgabe, diese resignative Verweigerung in begeisterte Produktivität der Bildungsprotagonisten zu wandeln. Für Politiker und Menschen, die in einem anderen Sinne produktiv sind, heißt Macht auch, die Zustimmung von Menschen zu gewinnen. Also möglichst viele Menschen für sich und seine Absichten zu gewinnen, die ihnen zustimmen, das ist die Produktivität, also die Macht der Politiker. Je mehr Menschen ihnen zustimmen, umso machtvoller sind sie. Darin wird ihre Produktivität zum einen gemessen. Der andere Schritt, woran die Produktivität, also die Macht der Politiker gemessen wird, ist, wie erfolgreich sie die Absichten umsetzen, die sie als politisches Programm vorab deklariert haben. Und daran scheitern schon viele.
Ja, und wobei ich interessant finde, wie viele vergessen, was versprochen und letztendlich eingehalten wurde. Ja. Also letztendlich, meines Erachtens, reagieren die Wähler eher darauf, was ihnen wieder Neues versprochen wird, als dass sie gucken, was wurde mir letztes Jahr versprochen in 4 Jahren
und das habe ich niemand eingehalten.
Ja. Also letztendlich wollen die meisten hoffnungsvolle Versprechen hören, ob die eingehalten werden oder nicht.
Ja, und wir brauchen nicht mehr Sozialleistungen, die Abhängigkeit schaffen. Wir brauchen mehr Rahmenbedingungen, die Produktivität fördern und Menschen ermächtigen, produktiv zu sein. Und es gibt dann den gegenläufigen Trend, die Produktivität der sogenannten Reichen abzuschöpfen, über Steuern, um selbst nicht produktiv sein zu müssen. Das scheint das einzige Interesse einiger politischer Parteien zu sein. Produktivitätsfördernde Parteien gibt es wenige und diese werden verunglimpft und abgewählt. Hinzu kommt, um eine moralistische Rechtfertigung für das einseitige Abschöpfen finanzieller Produktivität zu generieren, werden die sogenannten Reichen, also die produktivsten, weil bereitwilligsten Ergebnisproduzenten, permanent als Inbegriff des Bösen diffamiert. Dabei kräftig ignorierend, dass sie schon mit Abstand die meisten Umverteilungssteuern zahlen. Das gibt auch Berichte darüber, wie die Steuern verteilt sind. Und 50% der Bevölkerung zahlen nur 5% der Steuern. Dass die Reichen überhaupt dazu in der Lage sind, macht sie schon zum Inbegriff des Bösen, weil sie es können. Und dabei wird geflissentlich verkannt, dass wenn man es genau nimmt, sind die Sozialsten diejenigen, die meisten Steuern zahlen, weil sie das Sozialwesen überwiegend finanzieren und eben nicht die Umverteilungsgierigen.
Ja, das ist ja, finde ich, dasselbe wie, also wer Macht hat, ist böse.
Ja.
Wer Geld hat, ist böse.
Mhm. Ja, das ist immer, ja. Wird immer gleichgesetzt.
Mhm. So, deshalb sind diejenigen, es ist immer so interessant, das zu lesen, die spenden und viel spenden, die werden nicht als gut dargestellt oder man dankt ihnen nicht, sondern das ist irgendwie selbstverständlich, weil letztendlich so viel Geld zu haben, das ist schon unmoralisch.
Ja, das sollten sie nicht.
Nein, das sollten sie nicht.
Mm,
yeah. Ja, und dieses, was ich interessant fand, wo haben wir den Bericht nochmal gelesen über die Schweden und die Millionäre und Milliardäre?
Das die Verteilung, ich weiß nicht mehr,
im Fokus war das, ne?
In welcher Zeitung? Ich glaube, im Fokus gibt es einen Bericht darüber, ja. Online-Fokus.
Dass Länder, die keine Milliardäre haben, sind die Ärmsten. Die haben die schlechtesten Sozialleistungen.
Ja. Yeah.
Ja gut, das, also so viel halt eben auch einfach zu Macht. So, Macht gleichzusetzen mit Machtmissbrauch ist eine wirklich schädliche Interpretation. Denn du kannst Macht einsetzen für oder gegen Menschen.
Ja, das ist die Wahl, die dir Macht bietet.
Ja. Wer dauerhaft die Macht gegen Menschen einsetzt, wird zum Diktator, der seine Macht dann nur mit Gewalt erhalten kann.
Ja. Und was man mit Gewalt erschafft, kann man nur mit Gewalt aufrechterhalten.
Ja. Ne? Wobei, wenn wir mal auf eine menschliche Ebene kommen, ist die Frage, wie ist ein Leben, in dem man nur mit Gewalt lebt?
Ja.
Also ist es das wirklich wert?
Ist es das wert?
Ist das ein lebenswertes Leben?
Oder wird man dann zu einem Zombie oder einem Unmenschen?
Ja. Irgendwie schon.
Irgendwie schon.
Das ist ja,
das scheint zwangsläufig darin eingebaut zu sein.
Ja, du musst ja, also rein menschlich musst du dich ja
abtöten.
Völlig abtöten.
Und abkapseln, ja.
So, wer seine Macht für Menschen einsetzt, wird oft gefeiert und zum Helden. Das hat allerdings manchmal den kleinen Nachteil, dass man das auch nicht immer überlebt.
Ja. Ja, und viele werden hochgejatzt und wenn sie sich dann irgendwelche Fehltritte leisten, dann wird mit Genuss. Werden sie mit Genuss wieder
runtergejatzt
und runtergejatzt.
Ja, deshalb, wenn wir an Macht denken, denken wir an Machtmissbrauch.
Ja.
Und da fällt uns dann, was weiß ich, der kleine Mann mit dem komischen Schnäuzer ein und sämtliche Diktatoren.
Ja.
Aber wenn wir nur an Macht denken, wer auch Macht hatte, ist Martin Luther King oder Gandhi zum Beispiel.
Ja. Jesus.
Jesus. So, Gandhi ohne Macht, wenn er keine Macht hätte, also weil in dem Zitat von Chaplin Liebe allein reicht. Ja, Liebe allein reicht nur, wenn man ihr Macht gibt.
Mhm.
Und wenn Liebe etwas bewirkt, hat sie Macht.
Genau, das lässt sich nicht entkoppeln.
Nein. So, und das, wenn Gandhi ohne Macht wäre, würde den heute keiner kennen.
Nee, hätte auch nichts bewirkt.
So, jetzt sagen wir ja, okay, Gandhi ist gut, ne? Der ist ein Guter, der hat die Macht gut eingesetzt und die Diktatoren setzen die schlecht ein. Das ist auch ambivalent.
Das ist auch eine einseitige Sichtweise, weil sie etwas ausklammert.
Weil sie die andere Seite ausklammert und die kriegt man auch nicht weg.
Nein.
Weil, ja, Gandhi war gut für Indien, die haben ihn auch gefeiert. Und wer gehungert hat, weil er halt eben auch die Stoffe aus England verzichtet hat, waren die Engländer, die Arbeiter in den Fabriken in England, die Textilarbeiter.
Ja.
Da ist er sogar nachher mal, ich kann mich erinnern, hingefahren und hat sich bei denen entschuldigt, dass er ihnen so eine Zeit, also wir sagen ja, Gandhi war ein guter Mensch und er hat die Macht positiv eingesetzt, ja, nicht für die Engländer.
Ja, nicht für die englischen Textilarbeiter.
Für die war es nicht positiv.
Ja, die waren die, wie nennt man das, die Benachteiligten.
Ja, ne? Und gleichzeitig muss man sehen, dadurch, dass er mit seinem gewaltfreien Ansatz Indien befreit hat, gab es Kämpfe, viele Tote, weil es da eine Teilung gab von Indien und Pakistan.
Ja.
Also auch der gute Gandhi ist auch dafür verantwortlich. Das hat es, das ist auch
das durch seine
Konsequenz, lässt sich nicht abwählen.
Die Konsequenzen lassen sich nicht abwählen.
Ne?
Und dann Macht an sich über Bord zu schmeißen, das ist wie das Kind mit dem Bade ausschütten.
Ja. Also das ist,
funktioniert auch nicht.
Ja, und ich denke, dass viele wollen diese Konsequenz nicht, die es auch hat.
Ja.
Und die hat es einfach. Genauso gut kann man natürlich sagen, wenn es Gandhi nicht gäbe, wer weiß, was es das noch für Unruhen gegeben hätte oder für Tote. Also wenn du Macht in die Hand nimmst, musst du wissen, das hat auch Konsequenzen, die dir nicht gefallen.
Das, ich glaube, das war Gandhi bewusst, weil er hat mal, soweit ich weiß, wird ihm das Zitat zugeschrieben, man kann nicht keinen Schaden anrichten als Mensch. Man kann nur dafür sorgen, den Schaden möglichst gering zu halten.
Ja.
Das ist ein interessanter Zusammenhang.
Ja, ist ein interessanter Zusammenhang.
Das gilt ja auch für die sogenannte Klimakatastrophe oder die Ressourcenverschwendung. Als Menschen brauchen wir Ressourcen, um zu überleben und richten damit in Anführungsstrichen Schaden auf dem Planeten an. Wir können den Schaden nicht verhindern, wir können ihn nur klein halten.
Ja. Okay, also ein praktisches Beispiel. Wir beobachten ja auch gern Menschen, egal wo, ob auf Schiff, Flughafen, Supermarkt, so und schauen einfach uns sie an, denn die wenigsten Zuhörer, würde ich mal sagen, sind Weltenlenker.
Wir legen die Latte immer gleich hoch.
Ja, so wie kannst du es auf den Alltag übertragen?
Genau, Alltagsbeispiele.
So, und ich war vor einiger Zeit im Supermarkt und in der Obst- und Gemüseabteilung. Und dort war ein Vater, der seinen kleinen Sohn vorne in dem Wagen hatte, sitzen hatte. Der war vielleicht so anderthalb und seine Tochter war vielleicht vier. Und die fuhr mit einem dieser kleinen Trecker durch die Gegend. Die stellen einige Supermärkte ja zur Verfügung. Ja, genau,
damit die Kinder auch rumfahren
können. Damit die rumfahren können und Spaß haben. Und finde ich ja auch eine schöne Möglichkeit.
Ja. So, wir waren Trecker hat auch den Vorteil, da ist vorne eine Ladefläche drauf. Da können die Kinder dann die Waren draufpacken.
Genau.
Das, was sie einkaufen wollen.
Und das war irgendwie interessant. Also ich liebe ja Kinder. Und sie hatte irgendwie eine Art, wo ich so dachte, ich bin mal gespannt, wie sie mit dem Trecker umgeht. Und dann fuhr sie so auf mich zu und dann habe ich nur gedacht, nee, Mäuschen, du fährst mir nicht in die Hacken hier. Drehte ab, guckte ihren Papa an und fuhr dann volle Kanne gegen den Apfelsinenstand. Die sind dann auch runtergerollt. Und der Papa sagte dann, also Milli, das macht man doch nicht. Also da musst du aufpassen. So, sie guckte ihn nur an. Dann fuhr sie gegen den Avocado-Stand und schmiss die Avocados bei ihnen in den Wagen. Da sagt er, wir wollen aber doch nur bestimmte Sachen kaufen. Avocados mag doch keiner, Milli, das weißt du doch. Das wusste sie wohl, war ihr aber, glaube ich, egal.
Das war ihr egal. Hauptsache, sie hatte Thermik.
Ja, sie hatte, ja, und man merkte, das war wirklich interessant, man merkte, wie sie ihn herausforderte.
Ja, genau, das war eine Herausforderung.
Das war wirklich wie eine Herausforderung. Ne, er wurde langsam ärgerlicher, aber er sprach dann mit ihr. Und dann, weiß nicht, nahm sie irgendwie eine Tüte Nüsse, die sie dann auf ihren Trecker schmiss, dann ist die Tüte auseinandergegangen. Und was ich interessant fand, es waren nachher alle genervt. Der Vater war genervt, sie war genervt und der Kleine war am Schreien.
Ja. Ne? Den hat dieser Konflikt gestört.
Ja, ihn hat, also es war irgendwie, wo ich so dachte, wenn die jetzt nach Hause fahren, die fahren irgendwie genervt nach Hause. Also es war kein schönes Erlebnis. So. Jetzt würden vielleicht einige sagen, oh ja, man muss an den Kindern rumtherapieren. Und da kann ich nur sagen, auf keinen Fall.
Die sind ja nur der Indikator oder das. Die leben das aus, was präsent ist.
Ja, und das, was wir nämlich eben gesagt haben, auch auf Weltebene, war hier in einem Kleinen, es gab ein Machtvakuum.
Ja, genau. Und das hat die Tochter irgendwie irritiert.
Ja, das hat sie irritiert. Also sie wollte irgendwie, man merkte, sie wollte ihn herausfordern.
Ja, dass er das Machtvakuum füllt.
Ja, und er hat versucht mit Worten sie zu überreden. So jetzt sagen einige, ja, soll er dann irgendwie streng sein? Und ihr sagen, darum geht es auch nicht. Also es geht nicht um Verändern seines Verhaltens. So, was wir machen halt eben, vor allen Dingen in unserer kontextueller Philosophie, ist, wir würden mit ihm und ihr sprechen, also mit der Mutter, und würden ihn fragen, was denkst du über Macht und Autorität? Und ich garantiere dir, dass er sagt, die ist schlecht.
Ja.
So, was ihm dann fehlt, ist sowas wie eine natürliche Autorität. Also wo irgendwie klar ist, ich gehe mit Papa einkaufen und bestimmte Sachen mache ich und andere Sachen mache ich nicht, weil das gehört sich nicht. Das tut man einfach nicht.
Es gibt bestimmte Bedingungen und Regeln.
Ja. So, dass das ist halt eben der Punkt. So, genauso wie viele Macht ablehnen, lehnen heutzutage auch viele Autorität ab.
Er sollte zum Beispiel keine Potenzkommunikation einsetzen, sondern ausschließlich mit Verständnis erzeugen sollender sozial-emotionaler Kommunikation die Kinder zu Wohlverhalten bringen.
Ja, das ist auch so. Das
funktioniert selten.
Ja, es funktioniert. Das Interessante ist, Stefan, es funktioniert, wenn er eine Autorität ist.
Ja, wenn er Konsequenzen setzen würde.
Ja, wenn er keine Autorität ist, dann denkt er, dann lass den Alten doch labern.
Ja.
Wenn er eine Autorität ist und sagt, pass auf, so und so machen wir das, so dann macht man das einfach so.
Ja.
Wo wir dann noch einen anderen Podcast hätten, Stefan, zu, was heißt es eigentlich zu folgen? Aber das wird jetzt zu weit führen. Ja,
wer nicht führen kann, kann nicht folgen. Und wer nicht folgen kann, kann nicht führen.
Ja. Ich fand das interessant, haben uns übrigens viele geschrieben. Das haben wir ja in dem letzten Session von Beziehungslust gemacht.
Ja, genau.
So Folgen, Führen,
Folgen
Bedingungen.
Und führen, ja.
So wie funktioniert das? Da haben uns viele geschrieben, dass das deren gesamtes Leben erleichtert hat.
Ja. Ja. Ist auch so, wenn sie sich erlauben, das zuzulassen.
Ja. So, was wir zu diesem Zeitpunkt machen, ist, dass wir einfach mal unterscheiden zwischen Autorität und autoritär.
Autoritäre Menschen brauchen ein Überlegenheitsgefühl. Sie setzen also ihren Machtanspruch zum Schaden Unterlegener ein und erzeugen damit und manipulieren mit Angst. Das bis hin zu willkürlichen Strafen, die keiner versteht, also die nichts mit dem Zusammenhang des Schadens zu tun haben.
Ja, und dem im Gegensatz als Autorität, da setzt du keine Strafen, die irgendwie willkürlich sind, sondern es hat Konsequenzen und die weißt du auch vorher. Also du weißt als Kind, wenn ich jetzt hier rumschreie und dies und jenes mache, dann hat das die Konsequenzen, einfach weil es eine Konsequenz ist.
Mhm.
Also wenn du, was weiß ich, 5 Avocados einkaufst, das ist okay, dann gibt es Avocados zu essen.
Ja.
Keine Nudeln. Also so, das wäre eine natürliche Konsequenz, aber man bestraft nicht. Und man überzeugt, also es geht auch nicht darum, eine Überlegenheit zu demonstrieren, sondern aus einer natürlichen Überlegenheit, und interessanterweise wollen viele Eltern die nicht, aus dieser natürlichen Überlegenheit als Eltern zu agieren und ein Kind zu steuern.
Ja, und Kinder wollen keine Gleichheit. Die wollen nicht, dass ihre Eltern ihre Kumpels sind.
Ja, so, was ist die Voraussetzung für Autorität ist, und das ist der nächste Begriff, den wahrscheinlich vielen aufstößt, ist, es gibt eine Hierarchie.
Ja, eine Hierarchie heißt nichts anderes als eine Reihenfolge.
Ja.
Oder eine Rangfolge.
Das ist ja nicht eine Rangfolge.
Ja. Die man auch auf natürliche Art und Weise entwickeln kann.
Ja. Ja.
Rangfolgen entstehen meistens durch unterschiedlich verteilte Kompetenzen. Und für verschiedene Ebenen braucht man unterschiedliche oder verschiedene Kompetenzen.
Ja, und auch diese Rangfolge, was du eben sagtest, wollen viele Erwachsene nicht mehr. Die wollen irgendwie mit ihren Kindern gleich sein. Was übrigens auch viel in Schulen ist. Die Lehrer wollen irgendwie gleich sein.
Ja, eine Gleichheit, ja.
Und ich behaupte, diese Gleichheit verunsichert die Kinder.
Ja, ist auch so. Sie brauchen letztendlich Anleitung, also Rahmenbedingungen, in denen sie sich bewegen können und Anleitung, wie sie darin klarkommen.
Ja. Ja, und das ist so, um dann zum Abschluss nochmal auch, würde ich sagen, auf Schule zu kommen. Also um dieses Beispiel vollständig zu machen, nein, es geht nicht darum, die Kinder zu coachen. Es geht auch nicht darum, den Eltern irgendwie zu sagen, was die tun sollen. Mhm. Es ist noch nicht mal eine Frage von Tun und Handeln. Ganz ehrlich, das wissen viele Eltern.
Mhm.
Sondern es geht darum, dass man den Bodensatz klärt. Und wenn du eine negative Meinung hast über Macht, werden deine Kinder so lange mit dir Theater machen, bis entweder sie die Macht haben oder du sie wieder annimmst.
Ja, und dieses Beispiel mit den Kindern im Supermarkt zeigt, und daraus kann man ableiten, dass sehr wahrscheinlich ein negativer Kontext über Potenz und Potenzkommunikation vorliegt. Deshalb soll sie nicht eingesetzt werden, um die Rahmenbedingungen und das Funktionieren in den Rahmenbedingungen zu steuern.
Ja. So, zum Abschluss. Wir haben bei dem Lanz die Sendung geschaut, so, wo auch eine Schulleiterin gesprochen hat, die heißt Mundbackhaus. Sie sagte, es werden in den vielen Schulen heutzutage, ich denke, es ist nicht allen Schulen so, ist es mittlerweile an der Tagesordnung, Beleidigungen, sexualisierte Gewalt, Vandalismus, die Kinder gehen nicht mehr zur Schule, viele Konflikte, viele Machtkämpfe,
Mobbing.
Ja. Und sie sagte einen Satz, und das finde ich, der passt ganz gut zu dem Abschluss, zu dem, was wir hier jetzt gesagt haben: Die Lehrerschaft steht dem ohnmächtig gegenüber.
Ja. Sie haben keine Mittel, die sie einsetzen dürfen.
Ja.
Oder wollen.
Oder wollen, ja. Und was sie machen können, ist, dass sie sich wieder erlauben, machtvoll zu sein.
Ja.
Und also nicht mehr hoffen, sie kriegen das hin, indem sie sich gleich machen, sondern sich wirklich, also, dass sie wirklich die Macht annehmen.
Mhm.
Ne? So was
dass
dann,
sie wieder zu Autoritätspersonen oder Autoritäten werden.
Ja.
Nicht zu autoritären Unterdrückern.
Ja, und dazu, finde ich, bräuchten wir auch in den machtvollen Positionen wie Kultusminister oder wer auch immer dafür verantwortlich, jemanden, der einen Arsch in der Hose hat und zum Beispiel hingeht und sagt, Handys in der Schule sind verboten.
Ja.
Es muss kein Kind zu einer dringenden Operation geholt werden mit 12 Jahren und braucht deshalb ein Handy. Das würde das ganze System beruhigen.
Ja. Ja. Das Interessante ist ja auch, was wir völlig verkennen und vergessen haben, dass es Handys ja erst seit, was weiß ich, seit 10 Jahren gibt.
Ja.
Das heißt, die Menschheit hat vollständig überlebt ohne Handys. Das heißt, wir brauchen keine Handys in der Schule.
Ja, nur was ich interessant finde, Stefan, dass, also weißt du, wer da oft gegen angeht? Sind die Eltern.
Ja, die wollen ihre Kinder kontrollieren.
Ja, und deshalb, das meine ich, du brauchst jemanden, der einen Arsch in der Hose hat, der die Macht einsetzt und sagt, ich habe die Funktion, ich weiß, ein Drittel wird mich jetzt ablehnen, was übrigens auch eine Konsequenz von Macht ist.
Du kriegst
Ablehnung. Und ich tue es, weil das für die Kinder ist. Das würde das System beruhigen, würde die Lehrer beruhigen. So, die sind nicht permanent zu gucken bei Instagram und so weiter, permanente Dopaminausschüttung, sondern du kannst das Handy wieder haben, wenn du aus der Schule rausgehst, in der Schule kein Handy.
Ja, das würde das Schädliche abschalten.
Das würde es abschalten. Ja, und das meinen wir halt eben auch mit einer Macht einsetzen, heißt nicht, dass du immer Zustimmung kriegst.
Ja.
Was ich glaube, weshalb auch oft Frauen keine Machtposition wollen, weil es gibt auch viel Ablehnung.
Ja. Ja, das wäre ein Beispiel für Potenzkommunikation, die Handys aus der Schule zu eliminieren während der Schulzeit.
Ja.
Und das würde für, so wie du es beschrieben hast, würde es für den Schulfrieden zum Schulfrieden beitragen.
Ja, und das Interessante ist, es würden ein Drittel der Eltern würden dann sagen, diese Person hat ihre Macht missbraucht, indem sie dieses Gesetz erlässt.
Ja, ganz genau.
Das heißt, du kommst da nicht.
Du kommst aus der Entwertungsnummer nicht raus.
Kommst du nicht raus. Das Einzige, finde ich, was du machen kannst, da bin ich auch froh drum, dass wir das in unserer Firma immer, immer als Wert hatten, ist, dass du integer bist.
Dass wir integer sind, ja.
Dass du Integrität lebst, ja.
Dass man Integrität lebt, also herausfindet, was funktioniert am besten und dafür sein Wort gibt und die Rahmenbedingungen entsprechend schafft.
Also zum Abschluss, so paradox das klingt, Macht für eine Absicht eingesetzt, für Menschen eingesetzt, schafft Frieden, nicht Krieg.
Ja.
Gut.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
Wir hoffen, du bist inspiriert und vor allen Dingen wieder ermächtigt und wünschen dir eine schöne Zeit.